Ich darf Ihnen, wie gesagt, etwas zur Multiplen Sklerose erzählen, Neuigkeiten zu dieser Erkrankung. Man muss sagen, es gibt so viel Neues in diesem Bereich, dass es unmöglich ist, in 15 Minuten das zusammenzufassen. Ich werde versuchen, die wichtigsten Dinge zu erwähnen und für diejenigen, die weniger mit der Erkrankung vertraut sind, ein paar Erinnerungsfolien auch noch bringen. Ja? Nur zur Wiederholung, was ist die Multiple Sklerose? Klassisch sagt man, es ist eine entzündlich demyelinisierende Erkrankung mit einer Dissemination in Raum und Zeit. Das heißt, an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten treten Entzündungsreaktionen auf. Differentialdiagnosen müssen natürlich ausgeschlossen werden. Und was aber in letzter Zeit immer mehr in den Vordergrund des Bewusstseins tritt, ist, dass auch eine starke neurodegenerative Komponente da ist. Und die ist besonders wichtig für die Behinderungsprogression, also für die bleibenden Defizite, die die Patienten zu erleiden haben. Bei den progredienten Verläufen sind sie sowieso führend, aber auch bei den schubhaften Formen sieht man von Anfang an eine Degeneration und die entspricht eben einem axonalen Schaden. Hier noch kurz zur Erinnerung, wie so ein klassischer schubförmiger Verlauf aussieht. Am Anfang in den gelben Balken gezeigt Inflammation, die zu Symptomen führen kann, aber nicht muss. Irgendwann führt es dann auf jeden Fall zu Symptomen, die dann wieder vollständig remittieren können, aber auch nicht müssen. Nach ungefähr einigen Jahren geht dann der Verlauf in einen sekundär chronisch progredienten Verlauf über, bei ca. 85% der Patienten. Das heißt, es kommt zu einer Verschlechterung ohne schubhafte Ereignisse. Im untersten Teil der Grafik gezeigt der axonale Schaden, der von Anfang an da ist. Der nimmt kontinuierlich zu und das Pendant, das wir dann sehen im klinischen Alltag, ist die Atrophie des Gehirns, die Sie hier mit einigen MRT-Bildern symbolisiert sehen. Sieht man sich die Pathologie der Multiplen Sklerose an, dann muss man sagen, bis vor kurzem galt das absolute Dogma, dass die Multiple Sklerose eine T-Zell-mediierte Erkrankung ist. Man ist davon ausgegangen, es ist in der Körperperipherie so, dass hier enzephalitogene, autoreaktive T-Zellen sind, die werden aktiviert, zum Beispiel durch Epstein-Barr-Virus, durch andere epigenetische Faktoren, durchwandern die Blut-Hirn-Schranke, es kommt zu einer lokalen Reaktivierung von T-Zellen, von Mikroglia, von Makrophagen und letzten Endes auch zur Antikörperproduktion, die dann eine Inflammation mit Demyelinisierung macht. Heute weiß man aber, dass die B-Zelle an ganz zentraler Stelle steht. Die präsentiert nicht nur Antigene, sie produziert auch Autoantikörper und Zytokine und hält damit die Inflammation am Laufen, wirkt als Beschleuniger, als Katalysator für die Entzündung und wenn man sie unterdrückt, die B-Zelle, wie Sie nachher sehen werden, kann man sehr schöne Therapieerfolge haben. Der zweite Teil der Pathologie, die Degeneration, sieht nach Hans Lassmann, der hat das 2012 publiziert und weiter ausgebaut, hier in einer vereinfachten Form gezeigt, so aus, dass im Bereich von bestehenden Läsionen Entzündungssubstanzen sezerniert werden. Es kommt zu einer Aktivierung von Mikroglia, die wiederum in einer Kaskade zu einer weiteren Aktivierung von Astro- und Mikroglia führt. Letzten Endes kommt es zum Oxidative Burst, zum Ausstoß von Sauerstoffradikalen, Nitritoxiden und damit direkt zur DNA-Schädigung und zur Degeneration von Nervenzellen oder über die Schiene der mitochondrialen Schädigung des Energiedefizits eben auch zur Degeneration. Der zweite Weg zu dieser Degeneration ist aber die Inflammation und die Aktivierung von Mikroglia durch B-Lymphozyten. Und das ist eben eine neue Erkenntnis, die auch in die Therapie mittlerweile eingeflossen ist. Kurz zur Wiederholung, die Basistherapien, Sie wissen das wahrscheinlich, die Interferone, Copaxone, Glatiramerzetat, seit über 20 Jahren etablierte Therapien. Die Patienten müssen sich das injizieren, ist nicht sehr angenehm, aber es ist in den letzten Jahren noch eine orale Therapie dazugekommen, das Dimethylfumarat und das Aubagio. Patienten schlucken das einmal oder zweimal am Tag und haben auch hier eine recht zufriedenstellende Wirksamkeit in vielen Fällen. Die Schubratenreduktion der Basistherapien um die 30%, beim Dimethylfumarat etwas besser in der Zulassungsstudie. Und das, was uns eigentlich interessiert, die Reduktion der Behinderungsprogression, also das Verhindern von bleibenden Schäden, auch ungefähr 30% Reduktion beim Dimethylfumarat etwas besser. Neuigkeiten gibt es zu den Eskalationstherapien. Hier mal gezeigt die Eskalationstherapien bis 2017. Natalizumab, das Tysabri 2006 auf den Markt gekommen, hat die Therapie der multiplen Sklerose revolutioniert. Wir hatten das erste Mal wirklich eine hochpotente Therapie zur Verfügung, die im Prinzip sehr gut verträglich war, die aber dann leider Gottes bei einigen Patienten zu einer PML führt, zu einer Infektion des Gehirns mit dem JC-Virus, die schwer verlaufen kann, auch tödlich verlaufen kann und sicher der limitierende Faktor ist für den Einsatz dieses Medikaments. Fingolimod als orale Therapie, kurz später auf den Markt gekommen, gut verträglich, etwas weniger wirksam als das Natalizumab und wieder zwei Jahre später das Alemtuzumab, das Lemtrada, den Hämato-Onkologen bekannt, weil es zu einer kompletten B- und D-Zell-Depletion führt, hochpotente Therapie, die eine signifikante Reduktion der Schubrate um über 90% und auch der Behinderungsprogression mit sich bringt, aber das Immunsystem rekonstituiert sich und es kommt dann zu Autoimmunerkrankungen aus anderen Bereichen. Die Thyroiditis ist noch das geringste Problem, aber auch zu einer idiopathischen thrombozytischen Purpura, die in Einzelfällen tödlich verlaufen ist, zu einer Immunnephropathie, die auch schwer verlaufen kann. Und deshalb muss man diese Patienten sehr engmaschig monitieren und das frühzeitig erkennen, damit man es auch therapieren kann. Zum Natalizumab gibt es aber Neuigkeiten. 2016 ist eine Studie erschienen, wo man sich mal angesehen hat, was ist, wenn man es nicht alle 4 Wochen gibt, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, sondern dieses Dosierintervall verlängert, ja, auf 5, 6, 7, 8 Wochen. Und ohne jetzt zu sehr auf Einzelheiten eingehen zu wollen, kann man sagen, durch die Verlängerung des Dosierintervalls ist der klinische Verlauf nicht verschlechtert worden. Keine vermehrten Schübe, keine schnellere Behinderungsprogression. Und was ganz wichtig war, in dieser Studie, obwohl die nicht darauf ausgelegt war, hat sich gezeigt, kein einziger PML-Fall. Das hat man sich dann nochmal angesehen. Ganz kürzlich erst publiziert worden im Rahmen des amerikanischen MS-Kongresses. Man hat eine retrospektive Untersuchung gemacht, hat sich Patienten aus dieser Datenbank rausgezogen, aus dem Monitoring, das da besteht, und hat eben Standarddosierung mit 4 Wochen gegen 5 Wochen und etwas mehr verglichen und hat gesehen, über 5 Jahre kein einziger Fall von dieser PML. Über 7 Jahre sind ganz wenige einzelne Fälle aufgetreten, also eine Risikoreduktion über 90%. Das heißt, für den klinischen Alltag, wenn Sie zum Beispiel praktische Ärztinnen und Ärzte sind, wenn die Patienten nicht alle 4 Wochen, sondern etwas länger ihr Dosierintervall haben, dann ist das eher gut als schlecht, insbesondere dann, wenn die Patienten schon länger die Therapie erhalten haben. Dann eine der ganz neuen Therapien, die jetzt auf den Markt kommen, Mavenclad, Cladribin, bekannt aus der Therapie der H-Zell-Leukämie, jetzt für Multiple Sklerose untersucht. Das Medikament wird als Prodrug aufgenommen und erst in den Zellen dann in die aktive Form umgewandelt. Und da die B- und D-Lymphozyten besonders viel von dem zuständigen, von der zuständigen Kinase, der Desoxycytidin-Kinase haben, ist hier besonders diese Umwandlung effizient und die Substanz wirkt in diesen Zellen daher am meisten und kann dadurch relativ selektiv auf B- und D-Lymphozyten wirken. Man sieht das hier nochmal dargestellt, ganz kurz auf der rechten Seite des Bildes, die Desoxycytidin-Kinase in den T- und B-Lymphozyten, T4 und T8-Zellen, hier gezeigt, hochpositiv. Daraus ergibt sich auch ein sehr günstiges Sicherheitsprofil. Ja. Das ist eigentlich, muss man sagen, gegenüber der Placebo-Gruppe überhaupt keine Bedenken, ausgenommen Herpesinfektionen. Bei den Zulassungsstudien initial hat man auch gedacht, okay, die Tumorerkrankungen sind etwas gehäuft, ja, was mich nicht unbedingt verwundern würde, wenn man das Immunsystem supprimiert. Aber das hat sich daraus ergeben, dass die Placebo-Gruppe keinen einzigen Krebsfall hatte und deshalb natürlich die 2, 3 Fälle in der Cladribin-Gruppe überrepräsentiert waren. Und in den Folgeuntersuchungen hat sich gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Also keine erhöhte Krebsgefahr unter Cladribin. Angenehm auch die Applikation, Tabletten, die man schluckt in der Woche 1 und 5 im ersten Jahr und wenn die Lymphozyten passen, im zweiten Jahr noch einmal. Und damit sollte die Therapie eigentlich erledigt sein. Ja. Wir wissen aus der Therapie mit dem Lemtrada, dass eine ähnliche Sequenz an Therapie hat, dass dann doch etliche Patienten nach 3 oder 4 Jahren noch einen weiteren Zyklus brauchen. Und ob diese Immunrekonstitution mit einer verminderten Autoimmunität dann wirklich so zutrifft, wird sich auch erst in den nächsten Jahren zeigen. In der Zulassungsstudie gute Wirkung, ungefähr wie das Tysabri, muss man sagen, 60% Reduktion der Schubrate, angemerkt sei in dem Zusammenhang nur, dass auch die Placebo-Gruppe eine außerordentlich gutartige Multiple Sklerose hatte mit ungefähr allen 3 Jahren einen Schub, was natürlich sehr wenig ist. Und wenn dann auf 0, von 0,33 auf 0,14 die Schubrate sinkt, dann ist das natürlich relativ viel, aber es scheint gut zu wirken. Auch die MR-Aktivität deutlich reduziert, die kontrastmittelspeichernden Herde, das heißt die aktiven Herde, um 86%, auch die T2-Läsionen, wer sich mit MR beschäftigt, weiß, das sind auch letzten Endes Entzündungszeichen, auch signifikant reduziert und auch ein günstiger Effekt auf die Behinderungsprogression, 20% circa Verzögerung über 2 Jahre. Die zweite Substanz, die ich Ihnen heute vorstellen möchte in aller Kürze, ist das Ocrelizumab, Ocrevus, den Rheumatologen seit vielen Jahren bekannt als Rituximab, wurde geringgradig verändert, das Molekül, und jetzt natürlich um den 10-fachen Preis wieder auf den Markt gebracht. Man hat das gegen das Interferon Beta-1a-44 in das Rebif untersucht, das als relativ wirksame, gut wirksame Basistherapie gilt, und hat da gesehen, 46-prozentige Reduktion der Schubreduktion gegenüber beiden Studien eigentlich. Ja. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, das Ocrelizumab, so wie das Rituximab, ist ein Antikörper gegen B-Lymphozyten und es kommt eben zu einer vollständigen Depletion der B-Lymphozyten durch die Therapie. Die klinisch definierte Behinderungsprogression konnte gegenüber dem Rebif um 40% gesenkt werden, das heißt hocheffektive Therapie in beiden Studien, bestätigt nach 12 und nach 24 Wochen. Massive Reduktion der Entzündungsreaktion im MMR mit verminderter Kontrastmittelspeicherung und auch verminderten T2-Läsionen. Und auch hier sehr wenige Nebenwirkungen, infusionsbedingte Nebenwirkungen sind aufgetreten, sind gut handelbar, Patienten bekommen Antihistaminika, Cortison etc., um allergische Reaktionen zu minimieren. Es treten vermehrt Infektionen des oberen respiratorischen Trakts auf, Nasopharyngitis und ähnliche Dinge, aber keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, einzelne Herpes-Zoster-Fälle auch hier etwas vermehrt. Die entscheidende und wichtigste Studie, die aber mit dem Ocrelizumab gemacht wurde, ist die Studie bei primär progredienter Multiple Sklerose. Sie wissen wahrscheinlich, dass es für diese Verlaufsform der Erkrankung bislang keine wissenschaftlich gesicherte Therapie gab. Man hat das in Anbetracht der pathologischen Erkenntnisse, die ich Ihnen vorher gesagt habe, auch dahingehend untersucht. Und es hat sich gezeigt, dass es zu einer signifikanten 24-prozentigen Reduktion der Behinderungsprogression gekommen ist. Man bestätigt dann diese Behinderungsprogression nach 12 Wochen, also man stellt ein Defizit fest, nach 12 Wochen muss es noch immer da sein, damit es gilt sozusagen. Und nach 24 Wochen sieht das Ganze genauso aus. Was man dann im MRT als Korrelat des Ganzen sehen sollte, ist eine Reduktion der Hirnatrophie. Und hier hat sich gezeigt, eine Reduktion der Gehirnatrophie gegenüber Placebo um 17%. Das heißt, auch hier ein signifikantes Ergebnis und ein Beweis dafür, dass die Therapie auch so wirkt, wie sie wirken soll. Ich hoffe, ich habe die 15 Minuten gut ausgefüllt, konnte Ihnen ein paar Dinge sagen. Zu mehr ist leider nicht Zeit und danke für Ihre Aufmerksamkeit.